Hallo, das ist die Datenaffäre. Das Horchen hinter die Kulissen der Datenanalyse. Mein Name ist Annika Bergbauer. Das Thema dieser Episode ist:
Kann Twitter Tabus abbauen?
Die öffentliche Debatte scheint ja seit einigen Jahren sehr viel über Twitter stattzufinden. Aber das ist eine virtuelle Diskussion. Hat die wirklich eine Verbindung zum Verhalten von uns Menschen im Offline, im richtigen Leben? Und im Speziellen zum Thema Gewalt. Hilft es, über Gewalt zu sprechen, das auch nur über Twitter zu tun, und so, dass dann mehr Straftaten zur Anzeige gebracht werden? Damit beschäftigt sich meine heutige Gästin Britta Rude. Sie forscht am IFO-Institut in München und ist externe Beraterin der Weltbank. Im ersten Abschnitt dieser Episode geht es darum, wie du einen Job bei der Weltbank finden könntest und welches Mindset du brauchst, um mit einem so idealistischen Ziel wie die Armut in der Welt zu bekämpfen, nicht völlig frustriert wirst. Im zweiten Abschnitt dieser Episode sprechen wir dann über die Twitter-Daten. Also wie kommst du überhaupt an diese Daten ran und Brittas Forschung zu geschlechterbasierter Gewalt. Viel Spaß beim Anhören. Liebe Britta, herzlich willkommen bei der Datenaffäre.
Ja, hallo, danke.
Britta, du machst so ein bisschen parallel die Promotion und die Arbeit bei der Weltbank. Was tust du da so und wie kam es denn dazu?
Genau, also ich bin damals, die Promotion habe ich angefangen 2017 am IFO-Institut und habe, 2018 war es, sorry, und habe dann ein Jahr später das Carlo-Schmidt-Programm mitgemacht. Das ist ein Programm, mit dem man bei internationalen Organisationen ein Praktikum machen kann, und in meinem Fall ging das 8 Monate und war in Paraguay in der sogenannten Country Management Unit. Und da habe ich dann von meinem Supervisor sozusagen eine Freistellung von der Promotion bekommen und war dann eben 8 Monate in Paraguay und habe an dem Programm, also an den Highlights, mitgearbeitet von der Weltbank. Als das Programm fertig war, habe ich dann meine Promotion wieder aufgenommen, weil ja als Ökonomin macht das eben Sinn, auch die Promotion dann fertig zu machen, und bin dann aber eben dadurch noch so ein bisschen mit der Weltbank involviert, also habe da immer noch so pro Woche ein paar Stunden, die ich für die arbeite, und bin mittlerweile in der Unit, die heißt Armut und Gleichheit, und die beschäftigen sich, also es ist eine analytische Unit bei der Weltbank, und die machen eben hauptsächlich Analysen, und da geht es darum zu schauen, was sind die Gründe von Armut und Ungleichheit in den Ländern, in denen die Weltbank eben präsent ist.
Das heißt, du machst da ja jetzt, wenn du sitzt ja auch weiterhin in Deutschland jetzt wieder, du machst im Moment gerade einen Schreibtischjob sozusagen. Du versuchst irgendwie von der Ferne diese Gründe herauszufinden und wirst irgendwelche Primärdaten sekundär verarbeiten und auswerten, oder?
Genau, also hauptsächlich bin ich jetzt als Datenanalystin tätig. Also in den Ländern, in denen ich jetzt arbeite, da gibt es ein gewisses Programm von dieser Unit eben, und da arbeite ich halt mit. Das sind halt ganz verschiedene Berichte, Reports, Analysen, die da gemacht werden. Und das kann man aber eigentlich von hier ganz gut machen, weil, ja, wie gesagt, ich halt hauptsächlich wirklich mit den Daten einfach arbeite und dann eben das beschreibe, was ich da in den Daten finde. Also das ist eigentlich ganz gut machbar von hier. Vorher, als ich in Paraguay war, da war das ein bisschen anders. Also da hatte ich noch sehr viel Kontakt dann auch mit den Institutionen vor Ort, bin viel auch dann im Land rumgereist. Das war so ein bisschen dann gemischt, quantitative und qualitative Datenanalyse, also qualitativ in dem Sinn, dass man eben wirklich rausgeht und sich mit den Leuten unterhält und so tiefgreifende Interviews führt. Das mache ich jetzt halt nicht mehr. Also jetzt ist wirklich rein quantitativ und rein mit Haushaltsdaten arbeiten, mit Zensusdaten arbeiten, das irgendwie mit der Forschung, die es eben dann zu dem Land in dem Moment gibt, verbinden und dann irgendwelche Insights dann zu ziehen eben.
Mhm. Und jetzt auch wieder mit Blick aus Deutschland. Ich selbst bin viel im südlichen Afrika unterwegs gewesen und im Subkontinent Indien. Ich war aber noch nie in Mittel- oder Südamerika. Was sind da so die Probleme in den Ländern, die du dir anschaust? Was springt einem sofort ins Auge?
Ich sag mal so, hat jetzt nichts nur mit meiner Erfahrung bei der Weltbank zu tun, sondern auch generell. Also ich habe ja 3 Jahre in Südamerika gelebt, war auch 1 Jahr mit einer NGO damals nach dem Abi als Lehrerin in einem Armenviertel, habe 1 Jahr da studiert und dann eben ja jetzt diese Erfahrung bei der Weltbank noch sammeln können. Und es ist eben das Problem, dass es viele Probleme gibt und das ist halt auch so ein bisschen die Herausforderung, dann zu gucken, wo setzt man an? Natürlich eine Sache, die ich halt immer sehr bezeichnend finde, ist halt eben, sag ich mal, fehlende Bildung, fehlende Investition in die Bildung, dass man eben ja schaut, okay, wie kann man da auch die Ärmsten erreichen und wirklich halt auch diese langfristige Armutsschere irgendwie durchbrechen. Das ist halt immer eine große Herausforderung. Dann gibt's, sag ich mal, in manchen Ländern, jetzt zum Beispiel Paraguay, dann auch irgendwie politische Risikofaktoren, die dann halt wichtige Investitionen auch von außerhalb abhalten, wie zum Beispiel, dass dann einfach Ländereien besetzt werden oder dass das nicht so ganz klar ist, wem gehört jetzt welches Land, solche Sachen. Das klar ist, also man kann es natürlich nie verallgemeinern, es kommt immer dann wieder auf das Land an, jedes Land ist anders, jedes Land hat eine andere Kultur, eine andere Geschichte, eine andere Struktur. Deswegen muss man sich auch immer wirklich jedes Land natürlich sehr differenziert und detailliert anschauen. Aber klar können uns, sage ich mal, solche Analysen dann auch helfen oder, sage ich mal, auch die Forschung kann uns da ganz klar helfen und zeigen, was funktioniert, was funktioniert nicht.
Genau, und sie muss dann wahrscheinlich auch eben für eine Ableitung von Maßnahmen auch eine Weltbank abschätzen. Es ist wahrscheinlich leichter, eine Schule zu bauen, als eine Institution, gerade eine rechtliche Institution, zu verändern. Andererseits nützen mir die bestausgebildeten Menschen nichts, die dann irgendwie vielleicht auch noch Geld verdienen, aber weil es einen unsicheren Rechtsstaat gibt, das nicht halten können.
Genau, richtig. Also wie gesagt, es ist halt ja so ein bisschen wie so eine Art Teufelskreis eigentlich. Also wo man anfängt, dann kommen wieder neue Probleme auf. Es ist halt, also ich habe damals bei meinem Interview mit der Weltbank, habe ich dann meine Partnerin gefragt, am Ende, wenn dann immer diese Fragesektion ist, so ja, was denn die größte Herausforderung der Arbeit ist. Ja. Und dann meinte sie, ja, die größte Herausforderung ist die Sache per se. Also die Natur der Arbeit und das, was man halt erreichen will, sage ich mal, Armut zu bekämpfen und nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erreichen, das ist allein schon so eine große Herausforderung. Und ich meine, das zeigt sich natürlich auch in der täglichen Arbeit. Also jetzt nicht nur einer Weltbank, sondern auch von NGOs. Also eigentlich jeder, der das irgendwie erreichen will, sage ich mal.
Im Prinzip auch dieser idealistische Ansatz, ne? Ich möchte irgendwie was beitragen, damit es anderen Menschen besser geht und sich aber dann nicht von dieser großen Aufgabe überwältigen und letztendlich auch desillusionieren und frustrieren zu lassen, ne? Das ist, glaube ich, das Schwierige.
Genau, und ich glaube, da muss man halt auch immer sagen, erstens, alleine kann man gar nichts schaffen. Also man muss wirklich schauen, wie kann ich irgendwie an einem Strang ziehen, wie kann ich möglichst viele Menschen da on board bekommen. Und auch, ja, man muss Geduld haben und so kleine Schritte gehen. Also ich fand das, sag ich mal, das Projekt, wo ich damals in Kolumbien mitgearbeitet habe mit der NGO, das fand ich, war eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Ich meine, das war jetzt nichts Bombastisches, sag ich mal, was von der Regierung irgendwie groß ausgerollt wurde, sondern ganz klein, lokal, in einem Armenviertel eine Schule. Aber man hat halt gesehen, über die Jahrzehnte, wie halt eben diese Schüler, die aus dieser Schule rauskamen, irgendwie, ja, aus dieser Armutsschere wirklich dann auch rausgekommen sind, weil sie eben eine bessere Bildung hatten, weil sie eben irgendwie in dieser Schule so einen Ansatz bekommen haben, wie man eben zum Beispiel auch über Musik oder über andere Fähigkeiten, so IT-Kenntnisse und so weiter, sich halt weiterentwickeln kann. Und ja, also manchmal sind es halt auch eben die kleinen Dinge, die dann wieder eine Rolle spielen.
Ja, das ist vielleicht nochmal eine gute Erinnerung, dass dass jetzt nicht irgendwie so das ganze Land auf einmal umgewälzt werden muss und die große Idee ist, sondern die kleinen Schritte auch wichtig und wertvoll sind.
Genau, und ich finde es halt auch immer wichtig, dass man wirklich dann auch mit den Leuten redet und guckt, was haben die denn für einen Eindruck und was denken die denn überhaupt? So, also das fand ich auch in Paraguay zum Beispiel, habe ich auch an so einem Gender Assessment dann gearbeitet und da ging es natürlich auch super viel darum, sich dann mit den Frauen vor Ort zu unterhalten und, sage ich mal, denen ihre Eindrücke und denen ihre Prioritäten aufzufangen und wiederzugeben und nicht, dass man jetzt halt, sage ich mal, als Deutsche, also wir haben einen ganz anderen Hintergrund, dann daherkommt und sagt, so, jetzt muss aber Paraguay das und das machen, damit es den Frauen in Paraguay besser geht. Also ich denke, das ist halt auch super wichtig, halt wirklich zu gucken, was wollen denn die Menschen selbst überhaupt.
Okay, lass uns doch nochmal einen Blick auf den anderen Teil deiner Arbeit werfen und ein bisschen technischer werden. Du hast dich in letzter Zeit ganz viel mit Machine Learning beschäftigt. Und vor allen Dingen mit Pattern Recognition. Da geht es jetzt in deiner Arbeit gar nicht mehr so sehr um Armutsreduktion, sondern du arbeitest mit Twitter-Daten. Wie kam es denn dazu, außer dass das gerade irgendwie trendy ist? Und wie kommst du überhaupt an die Twitter-Daten ran?
Und zwar geht es um Gewalt gegen Frauen. Und Twitter bietet sich da eigentlich an, weil Gewalt gegen Frauen ist immer noch ein Thema, was sehr stigmatisiert ist in der Gesellschaft und worüber Menschen eigentlich ungern reden. Und dann ist es eigentlich sehr überraschend, dass es auf Twitter diese riesigen sozialen Bewegungen gibt, wie zum Beispiel MeToo, aber auch schon in der Vergangenheit, Yes All Women, Aufschrei und wie sie alle heißen, wo, sag ich mal, auf einmal eine große Menge an Frauen oder auch Männern anfängt, über das Thema geschlechterbasierte Gewalt ganz offen zu reden. Also viele Leute geben ja da auch ihre eigenen Erfahrungen wirklich preis. Und das bietet natürlich ganz neue Möglichkeiten, das Thema auch zu beleuchten. Und was wir machen in dem Papier, also das ist ein Papier, was ich zusammen mit zwei Co-Autoren mache, dem Michele Battisti aus Glasgow und dem Ilpo Kaupin aus Finnland. Und was wir machen, ist zu schauen, wie sich diese sozialen Bewegungen auf Twitter zu dem Thema verteilen, also verbreiten und wie sich das auf dann eben das Verhalten offline auswirkt. Zum Beispiel gucken wir uns an die Crime Reports in den USA zum Beispiel. Also wir aggregieren dann die Daten auf Wochenbasis und gucken dann, okay, an den Tagen, wo es viele Tweets zu dem Thema gab, gab es dann auch viele Leute, die sich eben bei der Polizei dazu gemeldet haben. Und ja, wie wir an die Daten drangekommen sind, also Twitter bietet mittlerweile sogenannte Academic Accounts an. Also da kann man sich als Forscher drauf sozusagen bewerben. Das geht auch super schnell. Da muss man kurz seine Forschungssprache eben darlegen und erklären, was man eben vorhat mit den Daten. Und dann kriegt man eben solche Zugangsdaten und kann dann eben den API von Twitter dadurch dann kriegt man Zugang dazu und dann kann man halt selbst ein Query schreiben, also so ein Filter, weil jetzt alle Twitter-Daten runterzuladen wäre natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil es wie gesagt Big Data ist. Und dann muss man eben filtern. Also wir machen das eben über Hashtags und dass wir halt schauen, dass wir nur englische Tweets nehmen oder dass wir gucken, wir interessieren uns jetzt für die und die Jahre. Es dauert immer noch natürlich sehr lange dann, bis man die Daten hat, weil das eben ein Riesendatensatz ist. Aber es ist ein super cooler Datensatz. Also man kann super viel von den Daten lernen. Man kann super viel über Daten lernen, wenn man mit den Daten arbeitet. Also auch gerade was so Textanalysen angeht. Es ist eigentlich super spannend und auch, glaube ich, bietet viel Potenzial, wenn man es auch überlegt, wie kann man das mit traditionellen Daten zusammenschließen.
Also das heißt, ihr lasst auch ein Natural Language Processing über die Daten laufen, um die aus Buchstaben die quantitativ aufwertbar zu machen.
Genau, also wir haben halt, sage ich mal, zwei Sachen gemacht oder mehrere Sachen. Also am Anfang haben wir selbst unseren eigenen Machine Learning Algorithmus kodiert, weil wir eben uns überlegt haben, okay, es gibt diesen riesen Datensatz. Wie kommt man jetzt, sage ich mal, an den am repräsentativsten Datensatz über die Konversation zu Gewalt oder geschlechterbasierter Gewalt dran? Und dann haben wir uns überlegt, wir machen das über Hashtags und haben uns dann alle Hashtags angeguckt in dem ersten Monat der großen sozialen Bewegungen zu dem Thema. Also zum Beispiel, wir haben uns alle Hashtags angeguckt, die zusammen mit MeToo im ersten Monat kamen. Und das ist eine Unmenge von Hashtags, die dann rauskommt. Und als Mensch, die jetzt durchgehen zu gehen, das waren, glaube ich, 800.000 Hashtags oder weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber eine riesige Menge. Und die dann als Mensch einzeln durchzugehen und zu sagen, den nehmen wir nicht, wäre natürlich absurd. Und deswegen haben wir dann eben unsere Maschine trainiert sozusagen. Also wir haben dann so ein kleines Subsample genommen davon und haben das handcodiert. Und haben dann eben die Maschine trainiert, die restlichen Hashtags zu kodieren und rauszusuchen, welche Hashtags wir nehmen dann am Ende. So kam das zustande. Das war ein Teil, den wir gemacht haben. Und das andere, was wir gemacht haben, ist halt eben schon Algorithmen zu nehmen, die halt schon jemand programmiert hat. Also das gibt's ja auch. Man kann viele der Algorithmen einfach frei benutzen. Also zum Beispiel haben wir eine Sentiment Analysis gemacht. Da gibt's einen Algorithmus extra für Social Media Daten. Und den lässt man dann über den Text drüber laufen und am Ende kommt halt eben dann schon einfach der Sentiment Score, so nennt sich das, raus. Also das ist ein Score, der geht von -1 bis 1. Und sag ich mal, so ein Hate-Tweet zum Beispiel würde halt dann sehr weit bei -1 sein und ein sehr positiver Tweet wäre dann bei sehr weit bei 1. Also so läuft das ab.
Und den habt ihr bei GitHub gefunden.
Genau, also den haben halt eben auch schon andere Forscher dann jetzt vielleicht nicht in der Ökonomik, aber halt eben in anderen Bereichen benutzt. Und dann, genau, kann man den eben einfach benutzen. Das andere, was so ein bisschen ähnlich war, war Emotion Detection. Das war auch frei zugänglich. Da läuft dann wieder der Algorithmus über den Text und gibt dann am Ende eine Nummer wieder aus, zum Beispiel dieser Text enthält 0,3 jetzt Angst oder so. Also es ist so ein bisschen natürlich sehr heruntergebrochen und sehr, also so ein bisschen auch so eine Blackbox, das ist auch immer die Gefahr, ne? Man weiß halt nicht, okay, also klar könnte man sich jetzt anschauen, wie genau ist der kodiert und so weiter, aber das kostet natürlich dann auch Zeit und so, also das ist halt so ein bisschen, muss man immer ein bisschen differenziert gucken, was genau machen halt diese Algorithmen überhaupt.
Und wahrscheinlich findet ihr eben jetzt im Nachgang oder wahrscheinlich ein paar Sekunden schon, nachdem irgendwelche News-Events passiert sind, schnellen die Scores hoch, oder?
Also wir gucken uns das jetzt halt nicht für die aktuellen Tweets an, sondern eben für in der Vergangenheit, also 2014 bis 2018 schauen wir uns an. Klar könnte man das jetzt auch noch über die Tweets, die jetzt kommen, einfach drüber laufen lassen. Das kann man natürlich machen, aber da wir das jetzt für ein Forschungsprojekt benutzen, interessiert uns das nicht so, weil wir halt eben diese Crime-Daten auch brauchen und die gehen nur bis, momentan sind die nur bis 2017 verfügbar, weswegen wir halt, sage ich mal, in der Vergangenheit arbeiten.
Das heißt, ihr guckt euch jetzt an, weil du sprachst ja davon, im Endeffekt wollt ihr wissen, wie hat sich Hate Speech gegen Frauen verändert, und ihr wollt wissen, ob das über den Zeitraum weniger geworden ist durch MeToo zum Beispiel.
Also nee, das ist jetzt nicht unsere Forschungsfrage. Unsere Forschungsfrage ist, wie wirken sich diese sozialen Bewegungen online auf das Verhalten der Menschen offline aus in Bezug auf jetzt zum Beispiel Crime Reports. Also
okay, ihr macht's andersrum.
Ich jetzt, sag ich mal, als Betroffene, ich sehe jetzt, es gibt diese Riesenbewegung auf Twitter. Anscheinend sind viele Leute davon betroffen, so. Und macht das was mit mir dann? Das ist so die Frage, so. Ermutigt es mich dann, sage ich mal, eher zur Polizei zu gehen? Ermutigt es mich, eher zum Telefon zu greifen und eben das, da eben ja zu sagen, okay, das ist falsch, da muss man was gegen machen. So, das ist so die Frage.
Okay, also ihr vermutet, dass die Leute sich eher trauen, was zu sagen, aber könnte man nicht auch die Hypothese aufstellen, diese Crime Reports werden weniger, weil weniger Crimes jetzt begangen werden, weil die Menschen sehen, oh, das betrifft die Menschen, die anderen und also ich könnte ja zwei Effekte erwarten.
Genau, das ist die große Krux dahinter, dass man das natürlich mit, dass es wieder, es gibt ja keinen perfekten Datensatz und das ist wirklich, sage ich mal, das große Manko in jetzt dieser Forschungsfrage, dass man mit diesen Daten sehr, ja, dass es schwer ist zu schauen, okay, hat das jetzt was mit den Tatbeständen an sich zu tun? Oder hat das halt eben was mit dem Verhalten zu tun? Und da versuchen wir gerade an Daten, also an Telefondaten zu kommen, weil es gibt ja diese Hilfetelefone. Und zum Beispiel während Corona wurden diese Daten auch benutzt, um zu zeigen, dass während Corona zum Beispiel Gewalt gegen Frauen oder häusliche Gewalt hochgeschnellt ist. Also die Daten gibt's. Aber die sind nicht so leicht zu erhalten, also da sind wir halt gerade dran, weil wir das dann, sage ich mal, sozusagen dann im zweiten Schritt als Mechanismus dann analysieren wollen, um das so ein bisschen, genau, um das so ein bisschen differenzieren zu können.
Ob die Meldungen hochgehen oder die Crimes wirklich, ja, die Dunkelziffer der Corona. Ungetesteten sozusagen.
Genau, ja, das ist so die grobe Idee.
Und ist es nicht, also ist es nicht so, dass auf Twitter sind die Lauten unterwegs? Ich habe auch einen Twitter-Account, aber ich habe, glaube ich, noch nie was kommentiert. Könnt ihr da sagen, okay, wir nehmen halt die Extreme auf und eben am Rand der öffentlichen Meinung in der extremen Schwankung können wir trotzdem was lernen?
Genau, also ich meine, da muss man halt, sage ich mal, jetzt auch ein bisschen differenzieren. Deswegen haben wir auch unsere Forschungsfrage jetzt so gewählt, weil wir halt sagen, natürlich ist nicht jeder auf Twitter, ganz klar. Es werden zwar immer mehr Leute und die Leute werden auch immer aktiver, aber natürlich auch zum Beispiel gibt es auch Forschungspapiere, die gezeigt haben, in ärmeren Regionen ist eine geringere Twitter-Aktivität zu verzeichnen und so weiter. Also da gibt es schon einiges zu natürlich oder auch viele Papiere, die gezeigt haben, wenn man sich die demografischen Faktoren anschaut, dass das eben auch nicht repräsentativ ist. Aber da muss man dann halt immer schauen, okay, was kann man dann damit machen? So, und bei unserer Forschungsfrage ist das jetzt im Endeffekt nicht so ein großes Problem, weil wir uns ja eben genau diese soziale Bewegung anschauen. Also die findet ja einfach statt, das ist ja einfach so. Und die ist auch sehr sichtbar gewesen, also gerade bei MeToo. Ich meine, MeToo kennt jeder. Deswegen spielt das jetzt, sage ich mal, für unsere Forschungsfrage jetzt vielleicht nicht so eine große Rolle, aber generell, klar, wenn man Twitter-Daten nimmt, muss man das auf jeden Fall berücksichtigen, dass das eben keine repräsentative Darstellung der Gesamtbevölkerung ist.
Wir haben jetzt schon einige Zeit gesprochen, Britta. Was können denn unsere ZuhörerInnen aus unserem Gespräch für ihren Alltag mitnehmen?
Ja, also erstmal glaube ich, ich sag mal, es gibt ja immer noch eine sehr große Skepsis gegen künstliche Intelligenz, gegen Machine Learning und so weiter. Und bis zu einem gewissen Punkt ist es auch berechtigt. Also wie gesagt, es ist oft einfach eine Blackbox in diesen Algorithmen. Und es wird auch immer komplexer und immer abstrakter. Und ja, es ist schwer, da irgendwie noch hinterherzukommen, was diese Algorithmen machen. Und ich glaube, dass man wirklich da auch weiterhin immer noch diese Transparenz auf jeden Fall fordern sollte. Man sollte fordern, dass eben gezeigt wird, was sind die Limitationen von diesen Algorithmen, was ist die Performance von dem Algorithmus. Weil man kann das auch alles messen, wie gut ist dieser Algorithmus überhaupt. Aber auf der anderen Seite, ja, würde ich auch den Zuhörern mit auf den Weg geben wollen, dass wirklich das auch ein totales Potenzial hat, ganz anders zu forschen, ganz anders, ja auch, sag ich mal, um die Gesellschaft voranzubringen, Insights zu generieren. Also es gibt wirklich super coole Papiere, zum Beispiel aus Barcelona, wo Leute irgendwie geguckt haben, Rassismus analysiert haben über Bilder und über halt eben auch solche Algorithmen, die dann gezeigt haben, Ja, Menschen, die gewissermaßen aussehen, werden eben öfters mit negativen News in Verbindung gebracht. Und dass man dadurch eben auch eben Bias aufzeigen kann. Also da ist es halt auch, sag ich mal, die andere Seite von der Medaille, ne? Also es ist, das Potenzial ist groß, aber man muss halt eben immer vorsichtig sein und man muss halt Transparenz fordern. Aber man sollte halt auch, ja, nicht zu ängstlich sein und irgendwie denken, oh Gott, diese Algorithmen, was machen die künstliche Intelligenz und so weiter. Also es, ja, ich denke, es ist, wir sind da auf einem guten Weg und ja, wenn man da wirklich, sage ich mal, transparent mit umgeht und die Limitation aufzeigt, dann, also glaube ich, kann man das auch für sehr, sehr gute Dinge benutzen.
Vielen Dank, Britta, dass du heute von deiner Forschung und von deiner Arbeit erzählt hast.
Ja, danke für die Einladung.
Das war die Episode
Kann Twitter Tabus abbauen?
Britta und ich sprachen über den Teufelskreis der Armut und wie eine internationale Institution wie die Weltbank überhaupt Einfluss auf die Entwicklung eines Landes nehmen kann. Dabei erinnerte Britta daran, dass schon kleine Beiträge zur Armutsbekämpfung, vor allen Dingen im direkten Kontakt mit den betroffenen Menschen, wertvoll sind. Das muss dann manchmal nicht die ganz große Lösung sein. Das hilft dann auch eben bei dem idealistischen Ziel, sich nicht frustrieren zu lassen. Für Britta's Auswertung der Twitter-Daten hat sie Sentiment Analysis und Emotion Detection verwendet. Die beiden Algorithmen hat sie schon vorprogrammiert auf der Programmiererplattform GitHub gefunden. Und zum Schluss appellierte Britta nochmal daran, die Chancen der Algorithmen zu erkennen und dass ihr euch nicht davon einschüchtern lasst, was jetzt in der Blackbox passiert, sondern euch die Mühe macht, zu versuchen zu verstehen, was da passiert. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bei der Datenaffäre.
Musik